MDR Kultur. Glaubenssachen.
Was ist schwarze Theologie? Die unterschiedlichen Hautfarben des Christentums. Eine Sendung von Johann Hinrich Clausen.
Seit einiger Zeit macht ein Begriff in Deutschland auf sich aufmerksam, der in den USA auf eine lange, reiche Geschichte zurückblickt. Black Theology. Was wird mit ihm bezeichnet? Gibt es christliche Theologie in unterschiedlichen Farb-, Hell- und Dunkelwerten? Es war 1969, als ein 31 Jahre junger afroamerikanischer Theologe einen überraschenden Bestseller veröffentlichte, der heute wieder viel gelesen wird. James H. Cone stieß mit seinem Erstling Black Theology and Black Power in eine offene Wunde. Die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung befand sich an einem Scheideweg. Große Erfolge im Kampf gegen die Diskriminierung von Afroamerikanern waren ihr gelungen. Doch zu einem hohen Preis. Ein Jahr zuvor war Martin Luther King ermordet worden. Die Bestürzung darüber war groß. Die Trauer um ihn konnte allerdings nicht überdecken, dass viele Jüngere mit ihm sowie seiner Strategie des gewaltlosen Widerstands und des Ausgleichs unzufrieden waren. Sie besaßen kein Vertrauen zur Mehrheitsgesellschaft, glaubten nicht an United States für Weiße und Schwarze, träumten eher von einer eigenen afroamerikanischen Nation, wollten sich mit den jungen postkolonialen Nationen Afrikas verbünden und waren nicht länger bereit, auf die Möglichkeit eines gewaltsamen Widerstands zu verzichten, sondern waren fasziniert von den Black Panthers. Ihr Slogan Black Power war ebenso wenig wie Black Lives Matter heute ein geschützter Begriff. Man konnte unterschiedliche Anliegen in ihn hineinlegen. Was ihm aber ein unverwechselbares Profil verlieh, war die unverstellte Wut junger Afroamerikaner und ihr kompromissloses Aufbegehren. Das schockierte die weiße Mehrheit, stellte aber auch für die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung ein Problem dar, denn diese war eng mit der Black Church verbunden. Black Power erschien da wie ein krasser Bruch. Hier setzte Cone ein. In kurzen, starken Sätzen erklärte er, dass es keinen Gegensatz gäbe.
Christentum ist Black Power. Die schwarze Rebellion ist eine Manifestation Gottes selbst.
Das hatte Schwung und riss Leser mit. Aus zwei Richtungen jedoch lässt sich die Sinnhaftigkeit solcher Aussagen anzweifeln. Zum einen ist es nie richtig, das Christentum mit einer einzelnen politischen Bewegung und sei sie einem noch so sympathisch zu identifizieren. Zum anderen dürfte ein Black Power-Anführer wie Stokely Carmichael mit solch einer christlichen Vereinnahmung nicht einverstanden gewesen sein. Doch neben solchen Überspitzungen enthält Cones Buch ein immer noch diskussionswürdiges Programm.
Es geht darum, die traditionelle theologische Sprache in die Lebenssituation schwarzer Menschen zu übersetzen. Es gilt, die befreiende Botschaft des Neuen Testaments so zu deuten, dass sie einen Sinn für unterdrückte Schwarze in den USA hat.
Cone tat also etwas, was alle Theologen versuchen sollten. Er wollte keine abstrakte, vermeintlich zeitlose Bestimmung des Christlichen vornehmen, sondern dasjenige als das Wesentliche ans Licht bringen, das eine Antwort auf das größte eigene Lebensproblem bietet. Für afroamerikanische Menschen ging und geht es um die Beendigung ihrer Diskriminierung. Diese hat zwei Seiten. Eine äußere, die politische, rechtliche und wirtschaftliche Zurücksetzung, und eine innere Seite. Diese besteht in der seelischen Selbstentfremdung schwarzer Menschen, wenn sie die Verachtung, die Weiße ihnen entgegenbringen, übernehmen und sich selbst mit dem rassistischen Blick der anderen betrachten. Dies kann nur durch den Glauben an die eigene Kraft beendet werden.
Black Power ist eine innerliche Bestätigung des wesentlichen Werts des Schwarzseins. Es bedeutet, dass der schwarze Mensch sich nicht vergiften lässt durch Klischeevorstellungen, die andere von ihm haben.
Christlicher Glaube und Black Power haben, so Cone, gemeinsam, dass sie schwarzen Menschen einen unbedingten inneren Wert verleihen, den ihnen der weiße Rassismus absprechen will.
Den schwarzen Menschen zu lieben, bedeutet für Gott, dass er ihn zu jemandem gemacht hat.
Damit gab Cohn mit eigenen Worten den wichtigsten Glaubenssatz der Black Church wieder. Um dessen Sinn zu erfassen, muss man die tiefgründige Rassismusanalyse kennen, die W.E.B. Du Bois schon 1903 in seinem Buch »The Souls of the Black Folk« niedergelegt hat. Du Bois war einer der bedeutendsten Intellektuellen der afroamerikanischen Geschichte. Er engagierte sich im Kampf gegen die Diskriminierung der Afroamerikaner und für die panafrikanische Bewegung. 1868 als Kind freier Eltern geboren, wuchs er vergleichsweise privilegiert auf, besuchte eine gemischte Schule, studierte an der renommierten schwarzen Fisk University sowie an der Berliner Humboldt-Universität. In Berlin machte er eine überraschende Erfahrung.
Mit mir waren weiße Leute, Studenten, Bekannte, Lehrer. Sie hielten nicht immer inne, um mich als Kuriosität oder als etwas Untermenschliches zu betrachten. Ich war einfach ein Mann mit dem etwas privilegierten Status eines Studenten, mit dem sie sich gerne trafen und über die Welt sprachen, insbesondere über den Teil der Welt, aus dem ich stammte.
Diese Normalität im Umgang miteinander kannte Du Bois aus seiner Heimat nicht. Dort betrachtete die weiße Mehrheit die schwarze Minderheit mit Verachtung. Im Grunde musste sie dies tun, um das Unrecht von Diskriminierung und Ausbeutung vor sich zu rechtfertigen. Der Rassismus verdankte seinen großen Erfolg vor allem in den Südstaaten ja nicht zuletzt der Tatsache, dass die Sklaverei kritisiert wurde. Jetzt musste die Sklaverei weltanschaulich und nicht mehr nur wirtschaftlich legitimiert werden. Rassismus ist ein Angriff auf die Rechte eines Menschen, aber nicht nur. Er zielt auch auf das Selbstwertgefühl von Menschen. Der US-amerikanische Rassismus wollte und will die Art bestimmen, mit der Afroamerikaner auf sich selbst schauen. Du Bois hat dies mit einzigartiger Klarheit und Sensibilität analysiert. Er attestierte den Afroamerikanern ein doppeltes Bewusstsein.
Das doppelte Bewusstsein ist der Sinn, sich selbst immer mit den Augen der anderen anzusehen, die eigene Seele mit dem Maßband zu messen, das die Welt an sie anlegt, und zwar mit Verachtung und Mitleid.
Die seelische Langzeitfolge von Sklaverei und Rassismus besteht in einer fundamentalen Beschämung. Die Unterdrückten können kein eigenständiges, positives Selbstbild entwickeln, sondern erscheinen sich selbst als wertlos. Sie schauen sich mit den Augen der Weißen an und erkennen, dass sie schwarz sind und dass dies ein furchtbares Problem darstellt. Ihre Befreiung kann deshalb nicht nur in einer politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Verbesserung ihrer äußeren Lage bestehen, sondern muss tiefer ansetzen. Es geht darum, Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung und Selbstachtung zu erlangen. Und dies ist nicht zuletzt eine religiöse Frage. Eine Verbesserung der äußeren Lage unterdrückter Menschen lässt sich auch mit säkularen Instrumenten bewerkstelligen. Dafür braucht es nicht unbedingt die Religion. Doch das Bild einer Seele von sich selbst zu formen, ist immer auch eine Sache des Glaubens. Du Bois, der selbst nicht religiös war, hat eindrucksvoll dargelegt, dass die Black Church ein religiöser und sozialer Ort war, an dem Unterdrückte, Verachtete und Beschämte sich selbst organisierten und ihre eigene Würde erfuhren. Hier waren sie jemand. Vor den anderen, vor Gott und vor sich selbst. Besonders bewegend und begeisternd äußerte sich dies in den Liedern der Black Church. Deren Spirituals und Gospels waren eine ästhetische Gestalt von Black Theology, lange bevor dieser Begriff erfunden wurde. Einer der ersten, der hieraus ein theologisches Programm entwickelt hat, war Howard Thurman, geboren 1899. Er war Prediger, Theologe und politischer Aktivist. Aus den Quellen der Black Church, aber auch aus Gesprächen mit Mahatma Gandhi schöpfend, entwickelte er eine Theologie und einen Aktivismus des gewaltlosen Widerstands, der eine entscheidende Inspiration für Martin Luther King werden sollte. 1949 veröffentlichte er sein wichtigstes Buch, Jesus and the Disinherited, Jesus und der Enterbte. Es ist immer noch sehr lesenswert. Thurman nahm darin übrigens viele Anregungen der klassischen liberalen Theologie aus Deutschland auf. Den Grundgedanken aber verdankte er seiner Großmutter, die den Kindern etwas einbläute, was sie selbst einmal von einem versklavten Prediger gehört und vermittelt bekommen hatte. Dieser Prediger hielt gelegentlich in ihrer Nähe geheime religiöse Versammlungen mit seinen Mitsklaven ab. Die Großmutter gab in ihrem Singsang, so beschreibt es Thurman, den triumphalen Höhepunkt der gehörten Predigten wieder.
Ihr seid keine Sklaven. Ihr seid Gottes Kinder. Dies begründete für meine Großmutter ihre persönliche Würde, so dass ein tiefes Bewusstsein ihres eigenen Selbstwerts alle Furcht aufsaugte.
Diese religiöse Urerfahrung der Black Church verband Thurman mit einem neuen Jesusbild. Er versuchte, Jesus von Nazareth in seiner Zeit zu verstehen, nämlich als einen unterdrückten, entrechteten, beschämten Juden. Jesus habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Afroamerikaner in den USA viele Jahrhunderte später. Aber er habe sich die Verachtung der römischen Unterdrücker nicht zu eigen gemacht. Auch habe er Gewalt nicht mit Gegengewalt beantwortet. Vielmehr habe ihn das Bewusstsein geleitet, dass das Reich Gottes unmittelbar da sei, in uns. Dieses neue Jesusbild und dieser Glaube an die Gegenwart Gottes hier und heute musste Folgen haben. Für die Kirchen hieß dies, jegliche Komplizenschaft, vor allem weißer Christen, mit dem rassistischen System müsse aufhören. Auch seien afroamerikanische Christen keine Objekte der Mission oder der Fürsorge, sondern Akteure ihres Glaubens und ihres Anliegens. Thurmans Glaube war auf natürliche Weise politisch, denn er führte wie von selbst in den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. Dass dieser gewaltlos bleiben musste, war für Thurman nicht allein strategisch begründet, sondern ergab sich aus der seelischen Qualität des christlichen Glaubens. Hass sollte in ihm keinen Raum haben.
Ihr müsst eure Furcht voreinander hinter euch lassen und nur noch Gott fürchten. Ihr dürft euch nicht der Täuschung und Unehrlichkeit hingeben, auch nicht dem Hass, denn er ist zerstörerisch für den Hassenden wie für den Gehassten zugleich. Liebet eure Feinde, so dass ihr euch als Kinder eures himmlischen Vaters erweist.
Blickt man von heute aus zurück, fragt man sich, was der Ursprungsimpuls der Black Theology bewirkt hat. Zum einen ist es Cohn und seinen Mitstreitern gelungen, einer neuen Generation eine Stimme zu geben und theologisch eine Brücke zur politischen und popkulturellen Black Power Bewegung zu schlagen. Mit ihrer Radikalität haben sie alte und bleibend drängende Grundfragen neu zur Diskussion gestellt. Zum anderen ist der anfängliche Schwung irgendwann verebbt. Dafür gibt es viele Gründe. Zum Beispiel ist die Begeisterung für den postkolonialen Aufbruch im Afrika der 1970er Jahre und seine charismatischen Anführer einer bitteren Enttäuschung gewichen. Heute spricht niemand mehr von Panafrikanismus, also einem Bündnis zwischen afroamerikanischen Aktivisten und afrikanischen Nationen. Auch werden inzwischen blinde Flecken und Schattenseiten von Black Power und Black Theology wahrgenommen und diskutiert. Zwei sind besonders wichtig: der Antisemitismus in Teilen der Bewegung und die Ausblendung von Frauen. Sie waren in der Black Theology unsichtbar und sind es heute manchmal immer noch, wie Dolores D. Williams vom Union Theological Seminary in New York erklärt hat. Allzu oft blieb die Black Theology zudem ein aktivistisch-akademisches Phänomen. Darin ähnelte sie der südamerikanischen Befreiungstheologie, die zwar in Universitäten und kirchlichen Institutionen an Einfluss gewann, aber die Armen, für die sie doch da sein wollte, zu wenig erreichte. Die Massen der Unterdrückten hatten andere soziale und spirituelle Interessen. Große Teile von ihnen sehnten sich nach politischer Ordnung, wirtschaftlichem Aufstieg, stabilen Familien und einer festen Frömmigkeit. Deshalb wandten sie sich den charismatischen Freikirchen zu. Die Befreiungstheologen waren ihnen zu liberal und intellektuell. Dennoch ist die Geschichte der Black Theology keineswegs zu Ende. Im Gegenteil, sie ist höchst lebendig, und zwar weltweit. Sie ist nicht länger auf die USA beschränkt, sondern wird auch in der Karibik, in Brasilien, Afrika oder Großbritannien gelehrt. Zudem verbindet sie sich mit verwandten Bewegungen feministischer oder queerer Theologie. Inzwischen ist sie weit mehr als nur ein Protestimpuls, sondern wurde für das gesamte Gebiet der Theologie ausbuchstabiert. Die Bibelauslegung, den Gottesbegriff, die Lehren über Jesus Christus, den Heiligen Geist oder die Kirche. Darin zeigt sich, wie gut sie inzwischen an Universitäten, vor allem in den USA, aber langsam auch in Deutschland, verankert ist. So stößt sie endlich auch hierzulande auf lebendiges Interesse. Das hat natürlich mit der Einwanderung der vergangenen Jahrzehnte zu tun. Der Kampf gegen Rassismus ist nichts, was nur die fernen USA anginge, sondern eine eigene Notwendigkeit geworden. Deshalb bietet Black Theology Inspirationen für das heutige Deutschland, um das Wesen des Christentums für die eigene Gegenwart auszulegen. Das ist umso notwendiger, als weltweit und eben auch in Deutschland ein massiver Rückschlag zu beobachten ist. Krasser Rassismus stellt sich breitbeinig und ohne Scham in die Öffentlichkeit und kämpft um die Macht. Das spricht nicht gegen, sondern für mehr Black Theology. Allerdings nicht im Sinne einer übersteuerten Identitätspolitik, die eine Gruppe gegen oder über andere stellte. Das würde die aktuelle Polarisierung bloß verstärken und den gemeinsamen Kampf gegen den Rassismus schwächen. Stattdessen braucht es ein konstruktives und sensibles Gespräch untereinander über die Grenzen der Herkünfte und Hautfarben hinweg. Das ist nicht einfach. 2012 hat Cohn es so beschrieben.
Ich muss zugeben, dass ich ziemlich hart zu weißen Theologen war. Zum Teil ist das in ihrem Schweigen über den Rassismus begründet, aber ich wollte privilegierte weiße Theologen nicht verwöhnen. Wenn Schwarze die Rassenkarte ziehen, bewirkt dies, dass Weiße sich unwohl fühlen. Ich muss zugeben, dass Schwarze manchmal diese Karte auf eine unangemessene Weise ausgespielt haben. Das führt dann zu einem schnellen Abbruch des Gesprächs. Weiße und Schwarze müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Unsere Zukunft hängt davon ab. Aber das kann auf eine schöpferische Weise erst beginnen, wenn Weiße wirklich davon überzeugt sind, dass im Kampf für Gerechtigkeit ihre eigene Menschlichkeit mit auf dem Spiel steht.
Was der christliche Glaube sein und bewirken soll, steht nicht ein für allemal fest, sondern muss für jede Zeit neu entdeckt und gestaltet werden. Angesichts aggressiver Menschenfeindlichkeit steht der Glaube dafür ein, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt oder wie er aussieht, ein Kind Gottes ist und mit einem unbedingten Wert beschenkt wurde. Keine menschliche Macht darf ihm seine Würde absprechen, ihn unterdrücken und beschämen. Wo aber dies geschieht, geht dies nicht bloß eine einzelne Gruppe von Betroffenen an, sondern alle. Denn die Menschenfreundlichkeit Gottes ist unteilbar. Das hat schon der Apostel Paulus, der nichts von einer Black Theology wissen konnte, erkannt und erklärt:
Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr habt alle in der Taufe Christus angezogen. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden.
Was ist schwarze Theologie? Die unterschiedlichen Hautfarben des Christentums. Sie hörten eine Sendung von Johann Hinrich Clausen. Es sprachen Volker Harnisch und Achim Buch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Erben im Christentum über Ansprüche, Forderungen und Gaben.
NDR Kultur.